Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Halleluja! Einen schönen guten Morgen euch allen. Ihr seht gut aus. Schön euch zu sehen hier. Wunderbar. Mein Name ist Fred-Uwe Winkler. Wir kommen aus Suhl. Wer von euch weiß, wo Suhl liegt? Irgendjemand? Ja, ganz paar Leute. Wunderbar. Die Perle des Thüringer Waldes. Für alle, die immer noch keine Ahnung haben, wir sind ungefähr 150 Kilometer direkt nördlich von Nürnberg, aber auf der Thüringer Seite, ja, aber ziemlich dicht an der Grenze zu Franken. Wir haben in dem Jahr, in dem Marie geboren wurde, eine Gemeinde gegründet in Suhl. Gott hat uns dorthin gebracht. Ich hatte mal zum Herrn gesagt, Herr, ich mache alles für dich, aber zwei Sachen würde ich lieber nicht machen. Ich möchte nicht so gern Pastor sein und ich möchte nicht so gern in diese Region da nach Südthüringen. Ja. Gott hat nicht mir den Arm rumgedreht und mich gezwungen, jetzt dorthin zu gehen, sondern er hat mein Herz verändert. Es ist gut, gute Sache, wenn unser Herz veränderbar ist, formbar ist. Amen. Und wir sind sehr, sehr dankbar für das, was Gott jetzt dort in Suhl tut. Wir erleben wunderbare, wunderbare, wunderbare Dinge, gerade in den letzten Jahren. Und es ist so fantastisch und ich glaube, unsere beste Zeit liegt noch vor uns. Aber wir merken, wie einfach der Geist Gottes sich bewegt und wie wir uns mit ihm bewegen. Das ist immer ganz wichtig. Das ist immer eine ganz wichtige Sache. Ja, bevor ich starte, würde ich gerne auch noch jemanden vorstellen. Ich habe es gerade schon erwähnt. Mit mir ist meine wunderbare Frau Simone. Abgesehen von Jesus, Gottes größtes Geschenk für mich, für mein Leben. Und Gott bringt durch sie so viel Gnade und so viel Kraft und Liebe und Segen in mein Leben und ich bin Gott unheimlich dankbar für dich, Simone. Gut, Halleluja. Ehre sei Gott. Bist du bereit zu hören? Gut. Ich möchte mit euch heute Morgen ein bisschen sprechen über das Thema Glauben, lebendiger Glaube, biblischer Glaube, wie auch immer wir das nennen wollen. Was ist Glauben? Ich glaube, wenn wir diese Frage stellen, was ist Glauben, da bewegen wir uns so zwischen zwei Polen, zwischen zwei Extremen, die beide eigentlich nicht das treffen, was biblischer Glaube ist. Wenn man so eine Umfrage machen würde auf der Straße, ich denke, man würde viele Leute finden, die sagen würden, ja, ein bisschen gläubig bin ich auch. Ja, so, es ist ein bisschen gläubig, ne? Ich bin vielleicht Mitglied von der Kirche oder ich bin gar kein Mitglied von der Kirche, aber so ein bisschen gläubig, ja. Und was sie damit meinen ist, ja, ich denke schon, dass es da irgendwo, da oben irgendwas gibt. Ja, ich denke schon, dass es irgendwie so einen Gott gibt, so ein höheres Wesen. Ich bin auch so ein bisschen religiös, so ein bisschen gläubig. Glauben ist nicht einfach nur die mentale Zustimmung zu irgendeinem, na, wie sagt man, zu irgendeiner Art von Glaubensbekenntnis oder so. Glauben ist nicht einfach nur die Bestätigung dieses Statements. Ja, ich könnte mir auch schon vorstellen irgendwie, dass Gott existiert. Viele Leute denken ja, Glauben, das ist so irgendwie ja, so ein Vermuten. Ich denke mal, dass es so ist. Ja? Das ist nicht biblischer Glaube. Jakobus geht mit solchen Leuten ziemlich hart ins Gericht. Jakobus 2, Vers 19 heißt es, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Mit anderen Worten, du glaubst, dass es Gott gibt. Du glaubst, dass Gott existiert. Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. So, das heißt, wenn mein Glaube sich allein auf die Tatsache beschränkt, dass ich davon ausgehe, dass es Gott gibt, dann bin ich nicht so guter Gesellschaft. Denn Jakobus schreibt, das glauben die Dämonen auch. Aber sie werden durch diese Tatsache nicht verändert. Und wenn das, was wir glauben, uns nicht verändert, dann ist es toter Glaube. Jakobus sagt, Glauben ohne Werke ist tot. So, wir haben also dieses eine Extrem. Und dann haben wir auf der anderen Seite das andere Extrem, wo ich manchmal Leuten zuhöre und denke, Glauben ist eine christliche Sportart. Ja, ich glaube für dieses und ich glaube für jenes. Glauben ist keine Technik. Glauben ist keine Technik. Glauben ist nichts, was wir aus uns heraus produzieren müssen. Ja, ach, dieses oder jenes ist nicht passiert in deinem Leben, da hast du zu wenig geglaubt. Und was wir hören und was wir sogar manchmal auch meinen, ist, du hast dich nicht genügend zusammengerissen. Du hast dich nicht genügend angestrengt, du hast dir nicht genügend Mühe gegeben. Ja. Absoluter Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Glauben ist nicht etwas, was wir produzieren, was wir aus uns selbst hervorbringen. Ich will das mal an einem Beispiel illustrieren. Ich brauche jetzt mal irgendjemanden hier. Sag mal deinen Namen. Detlef, genau, wir kennen uns schon, gell? Gut, also ihr kennt den Detlef hier, prima Kerl. Ich hatte nur seinen Namen vergessen. Jetzt stell dir vor, ich habe also heute Abend noch nichts weiter vor und ich hätte jetzt mal Lust auf ein richtig gutes Abendessen in einem schönen Restaurant. Ihr habt hier schöne Restaurants in Speyer. Und ich denke mir einfach, ich werde einfach mal dafür glauben, dass der Detlef mich heute Abend zum Abendessen einlädt, in ein richtig schönes Restaurant. Ja, er ist jetzt nicht hier, er hört das jetzt nicht, okay? Also Steakhouse oder irgend sowas, ja? Was denkst du, wie sind meine Chancen auf ein gutes Steak heute Abend? Hm? Eher gering? Oh, ihr kennt meinen Glauben nicht. Nein, ich werde richtig glauben. Ich werde richtig die Zähne zusammenbeißen und die feuchte Beine und ich werde glauben. Wie sind meine Chancen dann? Immer noch schlecht. Ich gebe euch recht. Das wird nicht funktionieren. Aber jetzt stellt euch vor, der Detlef würde nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und sagen, hast du heute Abend schon was vor? Und ich sage, nein, wieso fragst du? Und er sagt, nur, wir haben hier ein schönes Steakhouse in Speyer, meine Frau und ich, wir würden euch gerne einladen. Wie viel Zuversicht könnte ich dann haben, dass ich heute Abend ein gutes Steak bekomme? Ja, stehen die Chancen gut? Ja, ich meine, er ist ein prima Kerl, er ist ein Mann seines Wortes und ich denke, er hat auch ein gutes Einkommen, er kann sich das leisten, mich zum Essen einzuladen. So, er ist also, ich weiß etwas über seine Fähigkeit, ich weiß etwas über seine Willigkeit. Und jetzt kann ich zuversichtlich sein. Und wenn danach mich dann hier noch irgendjemand fragt, was machst du heute Abend, wollen wir uns mal treffen, sage ich, nein, tut mir leid, heute Abend geht nicht. Denn ich bin zum Essen eingeladen, ich bekomme heute Abend richtig gutes Steak hier im besten Steakhouse von Speyer. Ja, ich weiß nicht, wo das ist, ich bin noch nie dort gewesen, ich weiß nicht, wie das aussieht, aber ich habe Zuversicht in meinem Herzen. Ja, ich habe Gewissheit in meinem Herzen. Und deswegen können wir uns heute Abend dann auch nicht treffen, weil wir haben uns schon verabredet und Detlef hat schon gesagt, dass er dafür sorgen wird, dass wir ein richtig gutes Steak bekommen heute Abend. Seht ihr diesen Unterschied in diesen beiden Situationen? Glauben beginnt nicht bei uns. Glauben beginnt bei Gott. Amen. Glauben beginnt nicht damit, dass ich mal sage, oh, ich will mal für dieses oder jenes glauben, sondern Glauben beginnt mit Gott. Glauben beginnt damit, was er mir sagt. Die Bibel nennt Jesus den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lasst uns mal in Hebräer 11 schauen. Dort werden uns viele Glaubenshelden präsentiert. Einer davon ist Abraham. Ich denke, von Abraham können wir was lernen über Glauben, oder? Er wird in der Bibel der Vater der Gläubigen, der Vater des Glaubens genannt. Und im Hebräer 11, Vers 11, da wird über ihn gesagt, durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. So, Abraham war in einer Situation, wo vom Natürlichen es wirklich schlecht aussah. Es heißt ja, über die geeignete Zeit des Alters hinaus. Sie waren weit hinaus über die Zeit, wo man normalerweise Kinder bekam, wo man Kinder zeugen konnte, wo man Kinder zur Welt bringen konnte. Aber es heißt, durch Glauben empfing er. Er empfing Kraft von Gott. Wenn er durch Glauben empfing, dann können wir durch Glauben empfangen. Amen. Wir können durch Glauben das empfangen, was Gott für uns hat. Aber das sind zwei Voraussetzungen, die wir hier finden. Lass uns nochmal zum Ende des Verses schauen. Es heißt hier, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Abraham hatte zwei Dinge. Er hatte eine Verheißung. Er hat nicht gesagt, okay, wofür können wir denn heute mal glauben irgendwann? Ja, wir haben ja schon fast alles. Ach, ein Kind haben wir noch nicht. Glauben wir mal für ein Kind. So funktioniert Glauben nicht. Sondern Glauben beginnt mit Gott. Glauben beginnt mit dem, was Gott uns sagt. Abraham hatte eine Verheißung von Gott. Er hatte eine Verheißung von Gott. Und das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Er hatte das Wort. Er hat ein Wort gehabt von Gott. Aber er hatte noch was, ihr Lieben. Was hatte er noch? Es heißt hier, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hat. Das heißt, er hatte nicht nur eine Verheißung, sondern er kannte den, der ihm diese Verheißung gegeben hatte. Er kannte ihn. Er kannte seine Treue. Er kannte seine Zuverlässigkeit. Er kannte diesen Gott. denn er war zu diesem Zeitpunkt schon über Jahrzehnte mit diesem Gott gegangen und hat Dinge mit ihm erlebt und hat seine Treue erlebt. In der Neuen Genfer Übersetzung heißt es, Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. Abraham wusste, dieser Gott ist vertrauenswürdig. Und dieser Aspekt, diesen Gott zu kennen, hilft unserem Glauben ganz enorm. Das hilft unserem Glauben ganz enorm. Und ich spreche nicht davon, dass wir etwas über Gott wissen. Es ist nicht verkehrt, etwas über Gott zu wissen. Aber es ist nicht das Gleiche, wie Gott zu kennen. Ich kann etwas über eine Person wissen, aber das heißt nicht, dass ich die Person wirklich kenne. Gott möchte, dass wir ihn kennen, dass wir sein Wesen kennen. Und das wird Zuversicht in uns hervorbringen. Ich weiß, der die Verheißung gegeben hat, ist vertrauenswürdig. Auch wenn es so aussieht, als würde das nie zustande kommen. Bei Abraham sah es so aus. Weißt du, Abraham hatte kein Beispiel. Er hatte nicht irgendwie, ja, irgendwann hat das schon mal jemand erlebt. Ja, und er hatte auch schon mal, war auch schon mal uralt mit seiner Frau und die hatten keine Kinder und dann hat Gott ihnen eine Verheißung gegeben und dann haben sie ein Kind bekommen. Er wusste von niemandem. Ja, und wenn er jemanden gefragt hätte, dann hätten die Leute ihm gesagt, nein, das gibt's nicht, das gibt's nicht, das ist unmöglich. Aber Abraham hat sich nicht diesem Unmöglich unterworfen. Er hat eine Verheißung von Gott gehabt und er kannte die Zuverlässigkeit, die Vertrauenswürdigkeit dessen, der ihm diese Verheißung gegeben hatte. Er kannte diesen Gott. Da war eine Verbindung da. Da war eine Beziehung da. Da war Gemeinschaft da. Wenn du die Geschichte von Abraham liest, dann siehst du, immer, wo auch immer er hinkam, er baute einen Altar. Das war mehr als eine religiöse Handlung. Altäre zu bauen, das war die Art und Weise, wie man damals irgendwo diese Verbindung mit Gott ausdrückte. Gott, du bist mein Gott und ich bete dich an hier an dieser Stelle. Ich möchte dich ehren, du bist die Nummer eins in meinem Leben. Alles okay bei euch? Seid ihr bei mir? Wunderbar. lasst uns noch mal ein bisschen einen kleinen Schritt zurückgehen, um so das größere Bild zu sehen, um Glauben besser zu verstehen. Ich denke, um Glauben zu verstehen, müssen wir Gottes Plan und Gottes Absicht mit dem Menschen verstehen. Warum gibt es uns? Warum sind wir hier? Warum hat Gott Menschen gemacht? Gott ist ein allmächtiger, souveräner Gott. Wusstest du das? Ja. Und er hat uns geschaffen, so wie wir sind, in seiner Souveränität. Gott hätte ein Puppentheater machen können, wenn er es gewollt hätte. Er hätte uns allen zu Marionetten machen können. Ja. Und er zieht an einem Faden und wir bewegen uns entsprechend. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat uns geschaffen als Wesen mit einem freien Willen. Warum? Wenn wir in 1. Mose Kapitel 1 gehen, dann braucht es 26 Verse, bis der Mensch auf der Bildfläche erscheint, bis der Mensch zum ersten Mal erwähnt wird. Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Das war Gottes Entscheidung. Wesen zu machen in seinem Ebenbild. Ein Wesen zu schaffen, was ein Gegenüber für ihn darstellt. Er hat das entschieden. Es war sein Design. Wir sind nach seinem Design geschaffen. Als sein Gegenüber, Wesen mit einem freien Willen. Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Warum? Warum hat Gott uns so gemacht, wie er uns gemacht hat? Ganz einfach. Weil er kein Puppentheater wollte, sondern er wollte ein Gegenüber. Er wollte eine Familie. Gott ist ein Beziehungsgott. Gott ist ein Gemeinschaftsgott. Er wollte Wesen, mit denen er Gemeinschaft haben konnte. Und diese Wesen, die er schafft, diese Menschen, Adam und Eva, haben eine perfekte Beziehung mit ihrem Gott. Sie lebten in Harmonie miteinander und in Harmonie mit ihrem Schöpfer und lebten aus dieser Verbindung, aus dieser Gemeinschaft mit dem Schöpfer heraus. Und sie lebten in diesem Garten und es gab Dinge, die sie nicht kannten. Schmerz, was ist Schmerz? Was ist Depression? Was ist Angst? Was ist Sorge? Das waren alles Dinge, die sie nicht kannten. Und sie lebten in dieser perfekten Beziehung mit ihrem Gott. Nun, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Kapitel 3. Diese Beziehung, diese perfekte Gemeinschaft, diese perfekte Harmonie ging verloren durch den Sündenfall. Und Gott sagt nicht, ach, ist ja schade. Hatte ich mir anders vorgestellt. Gut, tun wir das alles jetzt ausradieren, schmeißen wir das alles im Müll und vielleicht kann ich später nochmal irgendwie sowas machen, nochmal probieren. Gott hat seinen ursprünglichen Plan, seine ursprüngliche Absicht mit uns, Gemeinschaft zu haben, verbunden zu sein. Er hat diesen Plan nie aufgegeben. Auch als wir unsere eigenen Wege gingen, als wir weggegangen sind von ihm, als wir nicht in dieser Verbindung waren. Und Gott hat einen Plan, um diese Verbindung, diese Beziehung wiederherzustellen. Wie hieß dieser Plan? Jesus, genau. Jesus kam nicht, um eine Religion zu stiften. Jesus kam auch nicht, um eine Kirche zu gründen. Im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12 heißt es über Jesus, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Mitglieder einer Kirche zu werden. Steht da nicht. Ja? Ihr kennt eure Bibel, wunderbar. Ja? Wie heißt es da? Denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das Wort Kind ist ein Familienbegriff, weil Gott ein Familiengott ist, weil Gott immer noch Gemeinschaft mit uns haben möchte. Und der einzige Weg, diese Beziehung, diese Verbindung, die zerbrochen ist durch Sünde, wiederherzustellen, war durch Jesus. Und wir lesen hier, dass wir durch Jesus, indem wir ihn aufnehmen, das Recht bekommen, Kinder Gottes zu werden. Das ist, worum es geht. Teil, wieder Teil dieser Familie zu werden. Dafür sind wir ursprünglich geschaffen. Dafür sind wir ursprünglich gemacht. Das ist, wie Gott uns designt hat, wie wir funktionieren. Im Johannesevangelium Kapitel 14, da heißt es, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ihr Lieben, das ist, worum es geht. Das ist, warum Jesus gekommen ist, damit wir zurückkommen können nach Hause. Damit wir zurückkommen können zum Vater, dorthin, wo wir hingehören. Weißt du, ich weiß nicht so furchtbar viel über den Himmel. Ich kann dir nicht so viele Details sagen, wenn du mich fragst, ja, wie wird es dann dort sein? Aber ich weiß eins mit hundertprozentiger Sicherheit. Ich werde mich dort mehr zu Hause fühlen als an irgendeinem Ort auf dieser Welt. Das ist, wo ich hingehöre, wo mein Vater ist. Jesus kam, um uns zurückzubringen zum Vater. Er sagt, ich bin der Weg. Und es ist so eine extreme Aussage, ja, wenn er sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der einzige Weg. Ich bin nicht ein Weg von vielen. Aber ihr Lieben, das ist der Grund, warum er gekommen ist, dass wir zurückkommen können zum Vater, dass wir zurückkommen können in diese Gemeinschaft, zu der wir ursprünglich geschaffen worden sind. Seid ihr bei mir? Wunderbar. So, wir verstehen jetzt Gottes Plan, Gottes Absicht mit dem Menschen. Wir verstehen, warum er uns gemacht hat. Und jetzt kommen wir zurück zum Glauben. Wir könnten das Thema von vielen verschiedenen Richtungen angehen. Aber lass mich dir mal folgende These geben. Nach all dem, was wir jetzt gerade gehört haben. Glauben ist der natürliche Ausdruck unserer Beziehung zum Vater. Lass mich das nochmal sagen. Glauben ist der natürliche Ausdruck unserer Beziehung zum Vater. Glauben ist nichts Fremdes, nichts Aufgesetztes, nichts Produziertes, sondern es ist etwas ganz Natürliches. Wenn wir verbunden sind mit dem Vater, dann sollte Glauben für uns normal sein. So normal wie Atmen. Oh, hoffentlich vergesse ich Atmen nicht. Ja? Wie oft haben wir das unseren Kindern gesagt, wenn wir sie zur Schule geschickt haben, und vergiss nicht zu atmen, auf keinen Fall, das ist nicht gut. Haben wir nicht gemacht, oder? Warum nicht? Weil zu atmen etwas total Natürliches ist. Es ist Teil unseres physischen Wesens. Und zu glauben ist etwas total Natürliches für uns. Es ist Teil unseres geistlichen Wesens. Es ist Ausdruck unserer Verbindung mit dem Vater. Das heißt, so wie meine persönliche Beziehung mit dem Vater wächst, so wächst auch mein Glaube. Oder anders gesagt, wir können keinen Glauben haben, ohne Gott zu kennen, ohne den Vater zu kennen. Und wenn ich feststelle, mein Glaube ist schwach, mein Glaube ist klein, dann gerate ich nicht in Panik. So, ich muss jetzt mehr glauben. Ich muss mehr bekennen. Ich muss mehr dieses, ich muss mehr jenes. Ich muss mich mehr zusammenreißen. Ich muss mir mehr Mühe geben. Ihr Lieben, das ist eine Sackgasse. Das funktioniert nicht. Wenn ich feststelle, dass mein Glauben schwach ist, dass mein Glauben klein ist, dann gehe ich zum Vater und dann schaue ich ihn an und dann verbringe ich mehr Zeit mit ihm und dann tue ich alles, dass diese Verbindung stärker wird. Amen. Amen. Dass ich ihn mehr sehe, dass ich mehr erfüllt bin von seiner Realität, von seinem Wort, von seinem Wesen, von seinem Denken, dass ich die Dinge mehr sehe, wie er sie sieht. Und Glauben wird einfach. Glauben wird leicht. Wir müssen nicht 10.000 verschiedene Sachen tun. Ach du meine Güte, so sehe ich von hinten aus. Ne? Hat der Friseur wieder einen Fehler gemacht. Das ist auch eine interessante Erfahrung hier. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja. Vertrauen, Glauben ist etwas Natürliches. Und so wie meine Beziehung zum Vater wächst, so wächst mein Glaube. Wir müssen nicht x verschiedene Sachen machen. Erinnert euch, Jesus hat gesagt, eins ist notwendig. Eins. Nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf. Eins ist notwendig. Damals im Haus von Maria und Martha und Lazarus in Bethanien, erinnert ihr euch? Maria sitzt zu den Füßen von Jesus. Das ist nicht, weil sie faul ist, sondern weil sie eine Sehnsucht hat nach diesem lebendigen Brot, diesem Brot vom Himmel. Weil sie mehr wissen möchte über diesen Vater, weil ihr diese Verbindung, diese Beziehung so wichtig ist. Und Martha ist inzwischen in der Küche zugange. Wir haben diese Geschichte manchmal so ein bisschen falsch gedeutet, ihr Lieben. An Küchenarbeit ist nichts Verwerfliches, ihr lieben Männer. An Küchenarbeit ist nichts Verwerfliches. Das nichts. Ja, Jesus ermahnt Martha nicht und er tadelt Martha nicht, weil sie in der Küche gearbeitet hat. Er tadelt sie nicht, weil sie gedient hat. Zu dienen ist eine gute Sache. Wusstest du das? Ja. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Das Problem ist nicht, was Martha gemacht hat, sondern das Problem ist die Einstellung, mit der sie das gemacht hat. Jesus sagt, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt über viele Dinge. Und das ist das Problem. Und das ist nicht nur Marthas Problem. Wie oft ist das unser Problem? Du bist besorgt und beunruhigt über viele Dinge. Aber eins ist notwendig. Maria hat das bessere Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Was ist die Antwort? Was ist die Lösung, wenn wir besorgt und beunruhigt sind über viele Dinge? Zu Jesus zu gehen. Von ihm zu hören. Gottes Gegenwart zu trinken. Sein Wesen neu in uns aufzunehmen, diese Beziehung zu intensivieren. Vater, zeig mir, wie du bist. Zeig mir, wie du denkst über diese Situation. Lass mich mit deinen Augen sehen. lass mich sehen, wie du diese Situation siehst. Und wenn wir uns darauf einlassen, wir werden überrascht sein. Denn im Himmel ist keine Panik. Amen. Im Himmel ist keine, es kommt niemals irgendwo zu dem Punkt, wo Gott total überrascht ist und sagt, boah, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Jetzt haben die da unten eine Pandemie. Meine Güte, was machen wir jetzt? Ja, jetzt müssen wir alles über den Haufen schmeißen, was wir bisher gesagt haben, ja? Gilt jetzt alles nicht mehr. Nein, Gott ist in keiner Weise besorgt oder beunruhigt. Gott hat immer eine Antwort. Gott hat immer einen Weg. Das Problem ist, dass wir die Antwort nicht sehen, dass wir den Weg nicht sehen, weil wir so beunruhigt und besorgt sind mit so vielen Dingen dieser Welt und uns so davon einwickeln lassen und uns so unsere Aufmerksamkeit wegnehmen lassen von dem, was eigentlich wichtig ist. Und wir merken, wie unser Glaube schwächer und schwächer wird. Und dann fühlen wir uns noch schlecht, dann fühlen wir uns verdammt, oh, mein Glaube sollte stärker sein, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, ich muss mehr Glauben haben, Glauben, Glauben, Glauben. Ja, und dann kommt Verdammnis dazu. Es führt uns nirgendwo hin. Sondern wir gehen zurück zum Vater. Und schau, da ist die Welt, da ist der Vater. In dem Moment, wo ich mich dem Vater zuwende, wende ich meinen Rücken der Welt zu. Ich kann nicht in beide Richtungen gleichzeitig schauen. In dem Moment, wo ich mich auf die Welt konzentriere und auf all diese Probleme und auf all diese Schwierigkeiten und auf all das, was ich nicht habe und auf alles, was noch kommen könnte und was die Regierung demnächst beschließen wird und so weiter und so fort. Ja, dann bin ich so hypnotisiert davon, und ich habe das Gefühl, dass der Vater meilenweit weg ist. Kennt das jemand? Ja. Aber das stimmt nicht. Er ist nicht meilenweit weg. Er ist direkt hinter mir. Ich nehme ihn nur nicht wahr, weil ich in die falsche Richtung schaue. Aber wenn ich mich abwende von all diesen Dingen, ihm zuwende, da kommt Frieden. Da kommt Freude. Weißt du, dass Gott uns nie Freude in allen Umständen versprochen hat? Die Umstände geben uns nicht immer Anlass zur Freude. Aber die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Wenn wir ihn anschauen, werden wir immer Grund zur Freude finden. Egal wie die Umstände sind. Wenn wir uns auf ihn fokussieren, dann finden wir Freude, dann finden wir Frieden, dann finden wir Gelassenheit. Wir haben unserer Gemeinde vor einiger Zeit so eine Art Zweitnamen gegeben. Wir nennen uns die Gemeinde der Sorglosen. Ich finde, das ist ein guter Titel. Das ist Programm. Ja, wir müssen uns keine Sorgen machen. Warum nicht? Seid ihr verantwortungslos? Nein. Aber wir wissen, es ist alles okay. Wenn Gott tatsächlich treu ist, wenn er tatsächlich zu seinem Wort steht, dann ist alles okay. Du sagst, ja, aber es ist doch gerade nicht alles okay. Ja, aber es ist ja auch nicht alles zu Ende. Amen. Danke, danke. Okay, gut. Ja, ich möchte hier die Freiheit, die der Pastor mir gegeben hat, nicht überstrapazieren. Aber lass uns noch ein bisschen bei diesem Thema bleiben. Wenn wir Gott anschauen, Gottes Wesen, da fallen uns viele Attribute ein. Aber was denkt ihr, was ist das zentralste Attribut, was das Wesen Gottes beschreibt? Liebe. Wunderbar. Weißt du, Gott liebt nicht nur, die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Liebe beschreibt das innerste Wesen seiner Person. Gott ist Liebe. Das ist Gottes Wesen. Und erinnert euch, wir hatten gesagt, er hat uns gemacht, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Als Gegenüber, wir sind die Objekte seiner Liebe. Liebe gibt, Liebe teilt sich mit. Gott möchte uns seine Liebe weitergeben. Gott möchte uns seine Liebe mitteilen. Aber Gott möchte auch eine Antwort. Was ist die angemessene Antwort auf bedingungslose Liebe? Ja, dass wir zurücklieben? Annahme, Hingabe, Glauben, Vertrauen. Vertrauen. Ja. Vertrauen ist die angemessene Antwort auf bedingungslose Liebe. Gott liebt uns. Gott macht Menschen, weil er Gemeinschaft haben wollte. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Aber es dauert nicht lange. Und dieses Wesen Gottes, diese Natur Gottes wird in Frage gestellt. 1. Mose Kapitel 3, Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herrgott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt? Punkt, Punkt, Punkt. Was macht die Schlange? Sie stellt Gott in Frage. Eva lässt sich auf den Dialog ein. Das ist schon mal der erste Fehler. Und sie sagt, ja, wir dürfen von allen Bäumen des Gartens essen, nur von diesem einen Baum nicht. Warum nicht? Gott hat gesagt, esst nicht davon, damit ihr nicht sterbt. Mit anderen Worten, dieser eine Baum ist nicht gut für euch. Er führt zu nichts Gutem. Und deswegen sagt Gott, warne ich euch, weil ich es gut mit euch meine. Ihr dürft von allen anderen Bäumen essen, aber von diesem einen Baum dürft ihr nicht essen. So weit, so gut. Und was sagt die Schlange als nächstes? Keineswegs werdet ihr sterben. Übrigens, diese Geschichte hat mich immer, als ich noch kleiner war, so in die Kinderstunde gegangen, hat mich das immer irritiert. Ne? Denn die sind ja nicht wirklich gestorben. Die haben von der Frucht gegessen. Gott hat gesagt, an dem Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr sterben. Und was ist passiert? Sie sind nicht tot umgefallen. Hatte Gott sich geirrt? Hat Gott nicht die Wahrheit gesagt? Ihr Lieben, sie sind gestorben. Wenn wir an das Wort Tod denken, dann assoziieren wir das meistens mit physischem Tod, körperlichem Tod. Unser Herz hört auf zu schlagen. Bumm, wir fallen um, keine Lebenszeichen mehr. Sagen wir, ja, der ist tot jetzt, der ist gestorben. Wenn die Bibel von Tod spricht, dann spricht sie häufig von geistlichem Tod. Geistlicher Tod ist Trennung von Gott. Und das ist genau, was geschehen ist in dem Moment. An dem Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr sterben. Der physische Tod war niemals Teil von Gottes Design. Der physische Tod ist nichts weiter als eine Auswirkung des geistlichen Todes, den sie sofort erlebten. So, der Mensch befindet sich jetzt in einem Dilemma. Auf der einen Seite ist Gott, der gesagt hat, esst nicht davon, ist nicht gut für euch, ihr werdet sterben. Auf der anderen Seite ist die Schlange, die sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Es ist gut. Ihr werdet sein wie Gott. Wissen, was gut und böse ist. Mit anderen Worten, wenn ihr von dieser Frucht esst, das wird euch emanzipieren. Ihr braucht Gott nicht mehr, ihr braucht diese Verbindung nicht mehr. Ihr seid dann selber Gott, ihr definiert dann selber, was gut und böse ist. So, und jetzt gibt es keine dritte Variante. Jetzt gibt es kein, wie sagen wir dazu? Es gibt keine Alternative. Es gibt keinen neutralen Boden. Es gibt nur, ich gehorche Gott. Ich vertraue Gott, der gesagt hat, es nicht von der Frucht, ist nicht gut für dich. Oder ich vertraue der Schlange, die sagt, du kannst ruhig von der Frucht essen. Das ist super für dich. Was anderes gibt es nicht. Könnt ihr das sehen? So, was passiert hier? Die Schlange stellt die Vertrauenswürdigkeit Gottes in Frage. Die Schlange stellt das Wesen Gottes in Frage. Sie stellt seine Liebe in Frage. Meint Gott es wirklich gut mit dir? Meint Gott es wirklich gut mit euch? Ich bin in frommen Kreisen aufgewachsen. Aber ich trug in mir immer irgendwo dieses Bild oder diese Vorstellung, wenn ich mich zu sehr auf Gott einlasse, wird er das ausnutzen und wird irgendwas von mir dann verlangen, was ich überhaupt nicht will. Und was mein Leben einfach nur schlimm macht, furchtbar macht, was alle Freude aus meinem Leben rausnimmt. Und dann werde ich 30, 40, 50 Jahre für ihn leiden. Und zur Belohnung komme ich dann irgendwann in den Himmel. Und was das in mir hervorgebracht hat, war irgendwie so eine Distanz. Bei Gott muss man vorsichtig sein. Aber Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein barmherziger Gott, ein gnädiger Gott. Und er hat mich nicht gezwungen, er hat mich den Arm rumgedreht und gesagt, und du gehorchst mir jetzt, egal ob du das willst oder nicht. Sondern er hat angefangen, sich mir zu offenbaren und angefangen, mir zu zeigen, wie er wirklich ist. Und je mehr ich erkannt habe, wie gut er ist und wie sehr er mich liebt, umso mehr war ich bereit, ihm zu vertrauen. Übrigens, lass uns noch mal kurz bleiben hier bei dieser Situation im Garten. Es ist nicht nur die Frage, wem vertraue ich? Wem glaube ich? Glaube ich Gott oder glaube ich der Schlange? Da ist nicht dieser theoretische Glaube irgendwo, so diese mentale Zustimmung. Ja, ja, das glaube ich auch irgendwie. Sondern diese Art von Glauben, diese Art von Vertrauen ist immer verbunden mit Gehorsam. Und diese Art von Glauben drückt sich immer aus durch Gehorsam. Oh, böses Wort. Ja? In manchen christlichen Kreisen kannst du das gar nicht sagen. Nein. Gehorsam. Das hindert mich doch in meiner Selbstentfaltung. So, wem immer ich vertraue, dem gehorche ich. Und an meinem Gehorsam, an meiner Handlung, an meinem Verhalten wird sichtbar, wem ich vertraue, wem ich glaube. Da können wir uns nichts vormachen. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wir wissen, was der Mensch gemacht hat. Sie nahmen von der Frucht. Sie aßen von der Frucht. Sie glaubten der Schlange mehr als ihrem Schöpfer. Sie glaubten der Schlange, als die Schlange die Vertrauenswürdigkeit Gottes in Frage stellte. Und wiederum sagt Gott nicht, ach, schade, Pech gehabt. Und Gott ist auch nicht beleidigt, Gott ist nicht eingeschnappt. Wie könnt ihr nur? Wie könnt ihr nur? Ihr seid so böse, ihr seid so verdorben. Guckt mal, ich habe euch diesen wunderschönen Garten gemacht. Ich habe euch gemacht. Ich habe euch als mein Gegenüber geschaffen. Ich habe euch so wunderschön gemacht. Und ich habe alle Versorgung in diesen Garten hineingelegt. Und ihr seid verbunden mit mir. Und so dankt ihr es mir, ja? Ihr vertraut mir nicht, geht mir aus den Augen, ich will nie wieder was mit euch zu tun haben. Das macht Gott nicht, ihr Lieben. Schau, von dem Moment an, wo der Mensch von der Frucht dieses Baumes aß, von dem Moment an, wo die Schlange gesagt hat, keineswegs werde ihr sterben, von dem Moment an ist die Vertrauenswürdigkeit Gottes in Frage gestellt. Und diese Frage echot durch die Jahrhunderte und die Jahrtausende. Kann ich wirklich Gott vertrauen? Kann ich wirklich ihn beim Wort nehmen? Kann ich wirklich all meine Zuversicht auf ihn setzen? Ohne Plan B. Ist er wirklich vertrauenswürdig? Und weißt du, was Gott macht? Gott ist nicht beleidigt. Gott zieht sich nicht zurück in die Ecke und schmollt. Gott sagt, okay, Challenge accepted. Ich werde euch zeigen, dass ich wirklich vertrauenswürdig bin. Römer 5, Vers 8. Gott aber, ich lese Schlachterübersetzung, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott sagt, ich werde euch zeigen, wie sehr ich euch liebe. Ihr könnt nicht zu mir kommen wegen eurer Sünde. Unsere Beziehung ist gestört. Aber ich komme zu euch. Ich werde Mensch und ich gebe mein Leben für euch. Und ich nehme all meine Sünde, all eure Sünde auf mich. Das Kreuz ist nicht nur das Zeichen der bedingungslosen Liebe Gottes. Das Kreuz ist der Beweis für die Vertrauenswürdigkeit Gottes. Amen. Jedes Mal, wenn du das Kreuz siehst, nicht nur dieses hier, sondern irgendwo auf dem Kirchturm oder was weiß ich, es ist Gottes Erinnerung. Du kannst mir vertrauen. Ich sage das nicht nur, ich habe es dir bewiesen. Ja, ich habe es dir bewiesen. Schau, in Römer 8, Vers 32 heißt es, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Schau, es ist nicht einfach nur so, Gott sagt, oh, ihr könnt mir vertrauen, ich meine es gut mit euch. Und die Schlange sagt, nein, geh deinen eigenen Weg, mach dein eigenes Ding, du kannst Gott nicht vertrauen. Er meint es nicht wirklich gut mit dir, er tut dir das Beste vorenthalten. Das war mal so. Aber seit Golgatha hat sich die ganze Situation verändert. Als Gott selbst in Jesus Christus an diesem Kreuz hing, um uns zu zeigen, so sehr liebe ich dich, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das Kreuz nimmt den Zweifel an der Zuverlässigkeit und an der Vertrauenswürdigkeit Gottes jegliche Grundlage. Das Kreuz entzieht dem Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit Gottes jegliche Grundlage. Wenn du dir nicht sicher bist, ist Gott wirklich treu? Wird er wirklich zu seinem Wort stehen? Schau auf das Kreuz. Amen. Gott sehnt sich danach, dass wir seine Liebe erwidern. Und er hat alles getan. Er hat alle Möglichkeiten des Zweifels ausgeräumt. Gott sehnt sich danach, dass wir ihm vertrauen. Dass wir seine Liebe beantworten, indem wir ihm vertrauen. Könnt ihr noch? Sicher? Okay. Gut. Okay. Wenn der Pastor ja Zuversicht hat, dann mache ich noch ein paar Minuten. Gott sucht nicht nach unseren guten Werken. Und Gott ist nicht beeindruckt von all unseren guten Werken. Gott ist nicht beeindruckt, wenn wir sagen, oh Herr, guck mal, das habe ich alles für alles gemacht für dich. Ja? Und gestern Abend war ich zu diesem tollen Event da im Dom und bin trotzdem heute Morgen in den Gottesdienst gegangen. Gott, du sollst beeindruckt sein von mir. Ja, ich bin jetzt hier. Ja? Und habe vielleicht heute Morgen sogar schon meine Bibel gelesen. Oder zumindest ist die Losung. Ja? Vielleicht habe ich sogar schon gebetet. Gott, du solltest beeindruckt sein. Gott ist nicht beeindruckt von all unseren guten Werken. Du sagst, oh, was ist das jetzt für eine Predigt? Sollen wir nicht mehr zum Gottesdienst kommen? Doch! Bitte hier keine Missverständnisse. Ich sage nicht, dass es falsch ist, zum Gottesdienst zu gehen oder seine Bibel zu lesen oder zu beten. Aber es ist falsch, zu denken, wir würden Gott dadurch beeindrucken. Wow! So super geistlich. Schau, als Jesus auf dieser Erde war, da gab es Menschen, die dachten, sie müssen alles richtig machen. Und die waren so bemüht, die 10 Gebote zu halten und auch all die anderen Gebote. Und Jesus war nicht beeindruckt. Ja, Jesus, ihr wisst, von wem ich rede, ja? Von den Pharisäern. Man könnte sagen, ich denke, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, Jesus war nicht der größte Fan der Pharisäer. Ja, die haben sich solche Mühe gegeben. Und Jesus sagt nicht, oh Petrus, Johannes, Jakobus, guckt euch das mal an hier. Die zählen sogar ihre Schritte am Sabbat. Ja, da könnt ihr euch ein Beispiel dran nehmen. Und was die alles machen und dieses und jenes und die zünden nicht mal ein Feuer an am Sabbat, könnte ja Arbeit sein. Ja, gibt es nur kalte Küche. Was weiß ich. Und die verzehnten sogar ihre Küchenkräuter. Wow, beeindruckend. Nein, Jesus ist überhaupt nicht beeindruckt. Überhaupt nicht. Sowohl nach sucht Gott. Hebräer 11, Vers 6. Da heißt es, ohne Glauben aber ist es sehr schwer, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und den, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ich höre keinen Protest. Das steht nicht wirklich da. Es heißt nicht, ohne Glauben ist es sehr schwierig, Gott wohlzugefallen. Was steht da? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Es ist nicht nur schwierig, es ist unmöglich. Ja, es gibt nicht viele Dinge, die unmöglich sind bei Gott, aber das ist eins davon. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Mit anderen Worten, durch Glauben und mit Glauben können wir Gott gefallen. Gott gefällt Glauben. Gott gefällt es, wenn wir ihm vertrauen. Gott gefällt es, wenn wir ihm rückhaltlos vertrauen, ohne Plan B. Amen. Gott gefällt es, wenn wir unsere ganze Zuversicht auf ihn setzen. Wenn wir uns Jesus anschauen. Jesus war ein Mann des Glaubens. Wusstest du das? Jesus war ein Mann des Glaubens. Und er war ein Mann, der in Verbindung lebte mit Gott. In perfekter Verbindung, in perfekter Beziehung mit Gott. Und was haben wir gesagt? Glauben ist der natürliche Ausdruck unserer Beziehung, unserer Verbindung mit Gott. Und deswegen hatte Jesus großen Glauben und er lebte in einer Welt des Glaubens. Wir werden uns das jetzt noch ganz, ganz kurz anschauen. Wir haben vorhin schon festgestellt, Jesus ist nicht beeindruckt so sehr von den guten Werken der Pharisäer. Weil diese Werke halt nicht aus Glauben geschahen. Aber Jesus ist beeindruckt von Glauben. In Matthäus 8, Vers 10, als aber Jesus es hörte, wunderte er sich. Er wunderte sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Wenn er großen Glauben findet, er ist beeindruckt. Und er stoppt. Und er sagt, Leute, das muss ich euch jetzt mal sagen, das muss ich jetzt mal erwähnen. Ja? Dieser Glaube beeindruckt mich. Dieser Glaube gefällt mir. Jesus ist beeindruckt von Glauben und er ist überrascht von Unglauben. In Matthäus 14 finden wir diese Geschichte, wo die Jünger mit dem Boot über den See fahren. Jesus schickt sie los schon. Und sagt, ich komme später nach. Und die Jünger haben wahrscheinlich gesagt, Jesus, wie soll das gehen? Hier ist ein Boot, du bleibst zurück, wir fahren da drüber, Wasser ist nass. Wie willst du später nachkommen ohne Boot? Und Jesus hat nicht gesagt, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Meine Güte, gut, dass ihr mich daran erinnert. Vater, ich glaube, der Plan geht nicht auf. Das funktioniert nicht. Jesus war so fokussiert auf diese Verbindung mit dem Vater. Er sagt, es ist mir egal, ich gehe jetzt erstmal Zeit mit dem Vater verbringen und dann werden wir sehen. Und dann lesen wir, wie er dann mitten in der Nacht zu den Jüngern kommt, indem er auf dem See läuft. Gott hat immer eine Lösung, auch ohne Boot. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott hat immer eine Lösung. Ja. Weißt du, wenn der Arzt sagt, in ihrer Situation, da kann man nichts mehr tun, da kann man nichts mehr machen, dann sind wir manchmal so beeindruckt, aber was er eigentlich meint ist, ich kann nichts mehr machen. Ich weiß nicht mehr jetzt noch irgendeine Antwort, noch irgendeine Lösung. Aber nur weil der Arzt keine Lösung mehr weiß, heißt es nicht, dass es keine Lösung gibt. Amen. Wenn unsere finanzielle Situation oder unsere Ehe oder die Beziehung zu unseren Kindern oder sonst irgendwas, unsere Situation auf Arbeit so verkorkst ist, dass wir sagen, ich sehe keine Antwort mehr, ich sehe keine Lösung mehr, das heißt nicht, dass es keine Lösung gibt. Das heißt nur, dass wir sie nicht sehen. Das Problem ist, dass wir so dran gewohnt sind, uns selber zum Maßstab zu machen. Die Dinge sind so, wie ich sie sehe, so wie ich sie fühle. Denn ich bin ja so schlau. Ich habe ja den vollen Durchblick. Und wir schießen uns selber in den Fuß. Anstatt, dass wir uns demütigen und sagen, Gott, ich sehe hier nur eine Wand. Aber du hast gesagt, ich soll hier lang gehen. Das heißt, es muss eine Tür geben. Es muss eine Tür geben oder es muss einen Weg geben durch die Wand. Und mein Kopf sagt, nein, es gibt keinen, begreifst doch endlich. Und ich vertraue Gott. Und ich sage, Gott, du hast einen Weg. Du hast eine Antwort. Du hast eine Tür. Amen. Halleluja, Ehre sei Gott. Also, Jesus marschiert auf dem Wasser. Die Jünger sehen ihn, geraten in Panik. Sie sind auch mitten im Sturm wieder mal. Und Jesus sagt, okay, entspannt euch, ich bin's. Das Ganze steht übrigens in Matthäus 14, ab Vers 22. Und Petrus macht was ganz Cooles. Er sagt, Herr, wenn du es bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Und was sagt Jesus? Komm. Und das reicht aus. Und Petrus verlässt die Sicherheit oder die scheinbare Sicherheit des Bootes. Und er läuft auf dem Wasser. Du sagst, oh, das ist gar nicht möglich. Ich bin auch schon auf dem Wasser gelaufen. Ja? Echt, jetzt, ohne Quatsch. Es war im Winter. Nach einigen Tagen Dauerfrost. Okay, aber das war jetzt nicht bei Petrus so der Fall. Aber weißt du, Petrus ist eigentlich auch nicht auf dem Wasser gelaufen. Denn man kann nicht auf dem Wasser laufen. Wasser hat keine Balken. So, was hat Petrus gemacht? Er lief auf dem Wort. Hört euch, Glauben beginnt nicht bei mir. Oh, ich werde mir dafür glauben, dass ich auf dem Wasser gehen kann. Glauben beginnt mit Gott. Glauben beginnt mit einer Verheißung. Glauben beginnt mit etwas, was Gott sagt. Gott sagt, Jesus sagt, ein Wort, komm. Und Petrus vertraut diesem einen Wort mehr als dieser scheinbaren Sicherheit des Bootes. Das Boot steht für unsere gewohnte Umgebung, für unsere vertraute Umgebung. Da fühlen wir uns sicher. Aber diese Sicherheit ist häufig einfach nur eine Scheinsicherheit. Denn das Boot ist mitten im Sturm und es kann kentern. Naja gut, jedenfalls steigt Petrus aus dem Boot und er kommt auf Jesus zu. Petrus stieg, Vers 29, Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Wie cool, er geht auf dem Wasser, er geht auf dem Wort und er geht auf Jesus zu. Schau, das ist die richtige Richtung. Das ist die richtige Perspektive. Das heißt, das Boot ist im Rücken. Die falsche Sicherheit dieser Welt ist hinter ihm und er verlässt sie. Ja, und ja, falls ich jetzt sinke, jeder Meter, mit dem ich mich mehr vom Boot entferne, wird es gefährlicher. Ja, nur wenn das Wort Gottes nicht tragen sollte. Nur wenn Gott nicht sich als zuverlässig herausstellen sollte, dann wird es gefährlicher. Ja. Aber Gott ist ein treuer Gott, erinnert euch, er hat uns bewiesen, dass er vertrauenswürdig ist. Und jetzt passiert was Verrücktes, Vers 30. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Er sieht den starken Wind, er sieht den Sturm. Und er fängt an zu sinken. Was in seinem Kopf passiert, ist absolut unlogisch. Ja, so nach dem Motto, naja gut, wenn es nicht stürmisch ist, Wenn es nicht windig ist, dann kann man vielleicht noch auf dem Wasser gehen, ja? Aber sobald es dann ein bisschen, sobald Wellen kommen, dann geht's nicht mehr. Wissen wir alle, ja? Dann können wir nicht mehr auf dem Wasser gehen. Das ist unmöglich. Was passiert? Er verliert seinen Fokus. Er ist auf Jesus zugegangen, er hat Jesus angeschaut. Und die Wellen um ihn herum haben getobt. Und die Wellen haben seine Aufmerksamkeit weggezogen von Jesus. Kennt ihr das? Kennt ihr solche Situationen, wo der Sturm tobt? Wo der Sturm tobt. Es gab Momente in meinem Leben, da waren Probleme so real. Die haben mich ins Gesicht, die haben mir direkt ins Gesicht geschaut. Die haben an meiner Schulter gerüttelt und gesagt, mich angeschrien, nimm mich ernst, ich bin ein Problem, ich bin real, ich bin ein Sturm, du wirst untergehen, was wirst du tun? Das ist die Taktik Satans, dass wir unseren Fokus verlieren, unsere Verbindung verlieren. Erinnert euch, Glauben kommt aus dieser Verbindung mit dem Vater, kommt aus diesem Fokus auf den Vater. Ich kann mich den Dingen dieser Welt, den Problemen dieser Welt Gewicht geben, und gleichzeitig Gott Gewicht geben und dem, was Gott sagt, Gewicht geben, wenn das total entgegengesetzt ist. So, ich muss eine Entscheidung treffen. Wem gebe ich Gewicht? Welchen Worten gebe ich Gewicht? Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind immer noch bei Petrus, ja? Und er singt und er schreit, Herr, rette mich. Und weißt du was? Jesus ist ein barmherziger Jesus. Amen. Er ist ein barmherziger Jesus. Er sagt nicht, schade Petrus, du hattest deine Chance. Ja? Schade, dass du deinen Fokus verloren hast. Er sagt nicht zu den anderen Jüngern, okay, gib meine Annonce auf, ist gerade eine Stelle frei geworden im Jüngerteam hier. Ja? Er schnappt ihn und er rettet ihn. Sind wir nicht dankbar für die Barmherzigkeit und für die Gnade Gottes? Amen. Ja. Gott ist so barmherzig, Gott ist so gnädig. Aber nichtsdestotrotz sehnt er sich danach, dass wir ihm glauben, dass wir ihm vertrauen. Glaube gefällt ihm wie nichts anderes. Er sehnt sich nach unserem Vertrauen. Und jetzt pass auf. Letzter Vers. Bin gleich fertig. Letzter Vers. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Petrus, fantastisch, du bist auf dem Wasser gegangen. Guck dir die ganze andere ungläubige Bande an, die sitzen im Boot, aber du bist auf dem Wasser gegangen. Ist das nicht super? Wir werden dein Foto aufhängen bei uns und werden drunter schreiben, Jünger des Monats. Ja, Jünger des Monats. Petrus ging auf dem Wasser. Nein, das hätten wir vielleicht gemacht. Jesus sagt in seiner freundlichen und immer liebevollen Art und Weise, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Schau, ich denke mal, das ist nicht unbedingt nur eine rhetorische Frage gewesen. Jesus hat in einem anderen Universum gelebt. Nicht, dass wir dort keinen Zutritt hätten. Er hat einen Zutritt für uns gemacht. Amen. Aber er hat in einem Universum gelebt, in einer Welt gelebt, wo er völlig abhängig war vom Vater. Und wo der Vater seine einzige Quelle war. Und wo es das Natürlichste von der Welt war, Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen war für Jesus so natürlich wie atmen. Ich tue nichts anderes als das, was ich meinen Vater tun sehe. Unglaube, Zweifel war etwas Unnatürliches für ihn. Was ist los mit dir, Petrus? Warum hast du so kleinen Glauben? Warum zweifelst du? Und Und vielleicht ist das die Frage, die uns Jesus heute Morgen auch stellt. Warum? Sag mir bitte, warum? Gibt es einen vernünftigen Grund, dass du zweifelst? Gibt es einen vernünftigen Grund, dass du meine Treue, meine Zuverlässigkeit, mein Wort in Frage stellst? Schau bitte an das Kreuz. Ich sag dir nicht nur, dass ich dich liebe. Ich hab's dir bewiesen. Warum zweifelst du? Wollen wir beten? Vielleicht kann jemand von den Musikern nach vorne kommen, hier ans Keyboard. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, 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 danke. Danke für deine Gegenwart hier, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, dass du zu uns redest heute Morgen durch deinen Geist, Herr. Danke, dass du uns neu gezeigt hast, wie sehr du uns liebst. Und in all deiner Liebe und Barmherzigkeit konfrontierst du uns heute mit dieser Frage, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Welchen Grund, welchen realen, echten Grund, welches Fundament hat dein Zweifel? Habe ich nicht alles getan, sagt der Herr. Habe ich nicht alles getan, um jeden Zweifel an meiner Zuverlässigkeit, an meiner Treue auszuräumen? Und dies ist nicht die Zeit für Verdammnis. Dies ist nicht die Zeit für Selbstanklage. Dies ist nicht der Moment, wo ich sage, oh ja, 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 ich bin so ein schlechter Christ. Ich bin so ein Versager. Sondern dies ist ein Moment der Buße. Und Buße bedeutet Umkehr, Richtungswechsel. Und wenn du Gott gehört hast heute Morgen, wenn du die Stimme seines Geistes gehört hast, wenn du ein Zeugnis in deinem Herzen hast von dieser Botschaft, die ich verkündigt habe heute Morgen, wenn das zu dir geredet hat, dann triff jetzt eine Entscheidung, deine Perspektive zu ändern, deine Sichtweise zu ändern, deinen Fokus zu ändern. Erinnert euch, eins ist notwendig. Eins ist notwendig. Maria hat das gute Teil erwählt. Petrus ging auf dem Wasser, solange er diesen Fokus auf Jesus gerichtet hat. In dem Maß, dass der Wind und die Wellen und der Sturm ausgeblendet waren. Das war alles da. Aber es hatte kein Gewicht. Es hatte kein Gewicht, weil Jesus gesagt hatte, komm. Und Gott sagt dir heute Morgen, du hast Dingen dieser Welt in deinem Leben Gewicht gegeben, die es nicht verdienen. Und ich möchte, dass du dich heute Morgen davon abwendest. Ich möchte, dass du deinen Fokus wieder völlig auf mich ausrichtest und mir völlig vertraust. In dem Bewusstsein, dass wenn ich mich nicht als treu erweise, sagt der Herr, dass du scheitern wirst. Aber du kannst mir vertrauen. Du brauchst keinen Plan B. Wirf den Plan B über Bord. Vertraue mir, sagt der Herr. Halleluja. Und jetzt ist der Moment, wo du dein eigenes Gebet machst, in deinem Herzen. Ich kann nicht dein Gebet beten. Ich kann nicht deine Beziehung zum Vater leben. Eine Beziehung zu Gott ist was sehr, sehr Individuelles. Also mach in deinem Herzen jetzt dein Gebet. und antworte ihm auf das, was du gehört hast heute Morgen. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du so ein guter, guter, guter Gott bist. Du bist so wunderbar. Du sagst uns nicht nur, dass du uns liebst, sondern du beweist es uns. Du räumst allen Zweifel aus. Er, der doch seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Danke, Herr. Herr, wir wollen dir gefallen, indem wir dir vertrauen. Und das, was wir tun, und das, was wir sagen, und das, was wir leben, soll erzählen von unserem Vertrauen zu dir, von unserem Glauben zu dir, von unserer Zuversicht auf deine Treue. Herr, wir lieben dich. Wir lieben dich und wir wollen dir gefallen. Und wenn dir Glauben gefällt, dann wollen wir Menschen des Glaubens sein. Nicht einen aufgesetzten Showglauben, sondern Glauben, der ganz natürlich wächst aus unserer Verbindung mit dir. Und dort, wo unser Glaube schwach zu sein scheint, Herr, dann wollen wir diese Verbindung intensivieren und wollen ein bisschen länger an deinen Füßen sitzen bleiben und dir zuhören, um deine Perspektive zu gewinnen. Deine Sichtweise der Dinge zu gewinnen und aus dieser Sichtweise, aus dieser Perspektive herauszuleben. Alle Ehre sei dir. Danke, Herr, für dein Werk heute Morgen in unserem Herzen, Herr. Danke, Herr, für Korrekturen. Danke, Herr. Halleluja. Ehre sei dir. Wir lieben dich, Herr. Dank sei dir. Danke, Herr. Halleluja. Geht's euch gut? Ehre sei Gott. Pastor Reinhard.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, ich erhebe dich.